Unser Thema heute ist, darf man nicht mehr alles sagen? Wie woke Ideologen unsere Freiheit bedrohen und was uns Christen das angeht. Ich empfand es bisher immer als etwas übertrieben ängstlich, wenn Leute behaupteten, man könne heute nicht mehr alles sagen. Ich kann alles sagen, was ich meine. Ich sage es auch öffentlich. Meinungsfreiheit und Redefreiheit sind im Grundgesetz sogar garantiert. Klar, es gibt kein Recht auf Widerspruchsfreiheit. Jeder hat das Recht, mir zu widersprechen. Das ist okay. Ich nehme dieses Recht ja auch für mich in Anspruch und widerspreche anderen. Jetzt beobachte ich aber eine erschreckende Entwicklung. Es erheben sich Stimmen von klugen Zeitbeobachtern, die unsere Gesellschaft auf dem Weg in die Unfreiheit sehen. Ich nenne mal zwei neue Bücher. Der Politikwissenschaftler und Zeitherausgeber Jascha Monk bezeichnet sich selber als Linker und erregt jetzt Aufsehen mit diesem Buch, 2024 auf Deutsch erschienen, der Titel Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee. Der amerikanische Titel des 2023 in USA erschienenen Buches lautet The Identity Trap, die Identitätsfalle. Monk ist 1982 in München geboren und lehrt an der Johns Hopkins Universität in Baltimore, USA. Das andere Buch, die Ethnologin Professor Susanne Schröter von der Frankfurter Goethe-Universität schrieb dieses Buch. Titel: Der neue Kulturkampf, wie eine woke Linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft bedroht. Ebenfalls 2024 erschien. Beide Autoren beschreiben eine Entwicklung, die von amerikanischen Elite-Universitäten ausgehend bereits starken Einfluss in den USA und Kanada hat und in Europa zunehmenden Einfluss gewinnt. Susanne Schröter schreibt über Universitäten im Griff woker Ideologen. Sie hat selber schlimme Erfahrungen damit gemacht. Ihre Forschungen zum Islamismus führten zu Kampagnen mit dem Ziel, ihre Veranstaltungen zu verbieten und sie von der Frankfurter Uni zu vertreiben. Was ist da im Gange? Ich will es kurz beschreiben. Danach frage ich, ob diese Entwicklung uns Christen etwas angeht. Man sagt woke Ideologie, woke heißt erwacht. Was für eine Erweckung ist da im Gange? Ich lehne mich in der kurzen Beschreibung an das Buch von Jascha Monk, der die woke Ideologie folgendermaßen nennt. Er nennt es Identitätssynthese. Warum? Weil sie sich aus verschiedenen Denkrichtungen zusammensetzt. Ich nenne 5 Zutaten für den woken Mix. Die erste Zutat ist die Philosophie des Postmodernismus. Sie behauptet, es gebe keine objektive Wahrheit, sondern nur eine unendliche Folge von subjektiven Sichtweisen. So formuliert Monk das. Das stellt nicht natürlich den Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens oder anderer Religionen in Frage, sondern das stellt auch in Frage, ob die Allgemeingültigkeit der Grundwerte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wirklich gilt. Also alle allgemeinen Wahrheiten einfach in Frage gestellt. Das ist postmodernistische Philosophie. Die zweite Zutat ist der Postkolonialismus. Er besagt, auch nach dem Ende der Kolonialherrschaft der europäischen Mächte beuten Europäer und Amerikaner den Rest der Welt aus. Die Ursachen der sozialen Nöte in der Welt liegen ausschließlich in der Macht dieser früheren und jetzigen Ausbeuter. Die weißen Ausbeuter sind auch heute die Täter. Die anderen sind die Opfer. Dazu kommt als dritte Zutat die sogenannte kritische Rassentheorie. Sie besagt, dass Rassismus immer von Weißen ausgegangen ist und auch heute von Weißen ausgeht und sich immer gegen People of Color, also farbige Menschen, People of Color richtet. Dabei geht es nicht um persönliche Einstellungen einzelner Menschen, sondern es geht um strukturellen Rassismus. Von Weißen dominierte Gesellschaften sind immer Täter. People of Color sind immer Opfer. People of Color können darum nie rassistische Täter sein, weil sie ja immer Opfer des strukturellen Rassismus sind. Historische Tatsachen wie Sklaverei und Sklavenhandel durch Araber, die ja zu People of Color gehören, und andere Völker, die werden einfach ignoriert bei dieser Beschreibung. Israelis zum Beispiel gelten als Weiße und Palästinenser sind People of Color. Darum kann es keine Hamas-Terroristen geben. Sie sind Opfer der weißen jüdischen Unterdrücker und dadurch Freiheitskämpfer im berechtigten Widerstand. Und sie sind keine Terroristen natürlich, nach dieser Ansicht. So einfach ist das. Auf dem Hintergrund überrascht nicht mehr, dass sich linke Gruppen mit islamistischen Gewalttätern gegen Israel solidarisieren. Auch Deutschland ist nach dieser postkolonialistischen Sicht ein strukturell rassistisches Land. Die Einstellung der Einzelnen sind nicht entscheidend. Der Umgang der Deutschen mit People of Color, also zum Beispiel mit den Flüchtlingen aus Afrika und Asien, ist von strukturellem Rassismus bestimmt. Jeder Gedanke an Steuerung der Flüchtlingsbewegungen etwa ist rassistisch. Jede Kritik am Islam ist antimuslimischer Rassismus. Eine weitere Quelle, weitere Zutat der Woken-Ideologie ist die Forderung der Intersektionalität. Was ist das? Wer sich für eine Gruppe von Benachteiligten einsetzt, muss sich auch für alle anderen benachteiligten Gruppen einsetzen. Warum? Alle Unterdrückungen sind angeblich irgendwie miteinander verknüpft. Das hat manchmal wirre Folgen, Wie wir kürzlich erleben mussten. Frauen gehören eigentlich zu den vulnerablen, verletzlichen Gruppen. People of Color, wie die Palästinenser auch. Aber israelische Frauen gehören zu den weißen westlichen Unterdrückern und Tätern. Sie sind also nicht Opfer wie die palästinensischen People of Color. Darum herrschte in der UNO lange peinliches Schweigen über die brutalen Vergewaltigungen und Abschlachtungen israelischer Mädchen und Frauen durch Hamas-Terroristen am 7. Oktober. Es hieß dann, diese grauenhaften Taten seien ja nicht im luftleeren Raum geschehen. Das ist die woke Erklärung. Die woke Ideologie ist voller Widersprüche. Darum spaltet sie gerade auch die Frauenbewegung. Heftig wehren sich klassische Feministinnen gegen die Auflösung der Geschlechter durch die Transgender-Bewegung und den Queer-Feminismus. Worum geht's da? Hier ein Beispiel aktuell aus Deutschland. Im Deutschen Bundestag wird gerade über das Selbstbestimmungsgesetz beraten. Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend liest man: Das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag soll trans-, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen erleichtern, ihren Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Wenn jemand demnächst beim Standesamt erklärt, er fühle sich als Frau, obwohl er aussieht wie ein Mann, wird er als Frau mit gewünschtem Namen ins Personenstandsregister eingetragen. Irgendwelche Beurteilungen durch Ärzte dürfen nicht mehr gefordert werden. Kritik daran kommt von klassischen Feministinnen. Wie soll man auch Frauenrechte gegen Männer verteidigen, die sich als Frauen ausgeben? Kritik kommt auch aus dem Justizvollzug, von Schulen, von Sportvereinen und Saunabesitzern. Wie soll das praktisch gehen? Keine Kritik kommt von den Kirchen. Woke wie sie sind, finden sie das alles anscheinend gut. Das Gesetz soll zum 1. November 2024 in Kraft treten, wenn der Bundestag es beschließt. In dem Gesetz wird auch das Offenbarungsverbot formuliert. Es besagt, dass jeder mit Bußgeld bestraft wird, der sagt, dass die Transfrau ursprünglich ein Mann war. Das ist mal ein klarer Fall von Sprechverbot, nicht wahr? Also zu Postmodernismus, Postkolonialismus, kritischer Rassentheorie und Intersektionalität kommt als fünfte Zutat die Diskurstheorie. Die besagt, dass durch Sprache Macht ausgeübt wird und gesellschaftliche Verhältnisse verändert werden. Durch Gendersternchen und Sprechlücken sollen Personen, die sich nicht als binär empfinden, sichtbar gemacht werden. Es führt zu einer Verballhornung der Sprache, die wird in Kauf genommen. Sie benachteiligt leider massiv ausgerechnet die Menschen, die mit dem Erlernen, dem Sprechen und dem Schreiben der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben. Das aber beeindruckt die Woken-Aktivisten überhaupt nichts. Jetzt fragen wir, was geht uns Christen das an? Nun, Recht und Gerechtigkeit für benachteiligte Menschen müssen uns Christen selbstverständlich sehr viel angehen. Gott ist gerecht, er liebt Recht und Gerechtigkeit. Um das zu belegen, muss ich hier gar keine Bibelstellen zitieren. Wer das bestreitet, dem empfehle ich dringend, die Bibel zu lesen. Das ist so offensichtlich. Gott liebt das Recht. Unsere Verantwortung als Christen für die Gesellschaft, in der wir leben, ergibt sich aus Gottes Auftrag an sein Volk. Was ist der? Suche der Stadt Bestes. Diese Aufforderung Gottes lässt der Prophet Jeremia in einem Brief an die Juden in der babylonischen Gefangenschaft überbringen. Wir lesen das im Buch Jeremia, Kapitel 29, Vers 7. Obwohl die Stadt, in der sie lebten, nicht ihre Heimat war, sollen sie sich für das Wohl der Stadt einsetzen. Sie sollten den Frieden, das steht nämlich hier im Hebräischen, das Wort Shalom, für das Beste. Shalom, den Frieden sollen sie für die Stadt suchen und sollen für sie beten. Die Begründung ist ganz pragmatisch, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Was heißt das jetzt für Jesus-Nachfolger? Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel, im Königreich Gottes, sagt Paulus, Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 20. Das ist unsere erste Staatsbürgerschaft in Gottes Königreich. Wir haben noch eine zweite Staatsbürgerschaft und die steht in unserem Pass. In meinem Fall Deutschland. Deutschland ist eine Demokratie. Und als Staatsbürger in dieser Demokratie gehöre ich zum Souverän. Also zu dem, der das Land regiert, dem Volk. Demokratie. Das Volk herrscht. Ich trage wie alle Bürger dieses Staates Mitverantwortung dafür, dass unser Land möglichst gerecht regiert wird. Nun ist das nicht so einfach. Die Bürger einer Demokratie sind sich oft nicht einig und deshalb wird mit Mehrheit entschieden. Leider ist nicht garantiert, dass die Mehrheit immer für Gerechtigkeit eintritt. Menschen suchen ihren Vorteil und halten das für ihr gutes Recht. So kann es passieren, dass Gesetze mit Mehrheit beschlossen werden, die nicht wirklich gerecht sind. Also perfekt läuft das wirklich nicht. Aber die Bemühung um mehr Gerechtigkeit und um die Abwehr der schlimmsten Ungerechtigkeit ist den Schweiß aller Bürger wert. Erst recht aller Christen, die in einer Demokratie Bürger sind. Nun schauen wir mal konkret auf unser Grundgesetz. Da steht, dass sich das deutsche Volk zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten bekennt. Die Grundrechte werden dann aufgezählt. In Artikel 1, 3 heißt es, die nachfolgenden Grundrechte, die dann aufgezählt werden, binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung. Also Parlament, Regierung und Gerichte sind unmittelbar geltendes Recht. So, also darüber kann man gar nicht mehr abstimmen. Die Grundrechte sind Freiheitsrechte. Ich weiß nicht, ob Sie die alle so vor Augen haben, wenn Sie deutscher Staatsbürger sind. Ich will mal einige einfach vorlesen. Nicht alle hier, aber so, wie es im Grundgesetz formuliert ist. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen wegen benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren, zu unterrichten. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Und wenn die Freiheit bedroht ist, dann sollten auch wir Christen wirklich aufwachen. Nun sehen viele diese Freiheit bedroht, von ganz unterschiedlichen Seiten. Denn in der Woken-Ideologie geht es ja auch um mehr Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt, um mehr Freiheit. Aber wie geht das? Die Professoren Susanne Schröter und Jascha Munk zeigen, dass Freiheiten bei uns durch Woke-Aktivisten bedroht werden. Das heißt, sie gewinnen Macht in Organisationen, in Medien, staatlichen Einrichtungen. Wenn wir uns dagegen nicht wehren, wird unsere Freiheit durch mächtige Gruppen und einen übergriffigen Staat eingeschränkt. Wie das im großen Stil geht, zeigen uns gerade die Planungen der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. In diesen Tagen, während wir das hier aufzeichnen, verhandelt sie mit ihren 194 Mitgliedstaaten einen Pandemievertrag aus, der schon im Mai 2024 verabschiedet werden soll. Menschenrechtler kritisieren die darin vorgesehenen Einschränkungen der Informationsfreiheit und der freien Meinungsäußerung. In der vergangenen Corona-Zeit haben wir die Übergriffigkeit des Staates schon erlebt, wenigstens die Neigung des Staates, übergriffig zu werden. Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, Impfpflicht. Jetzt werden Pandemievertrag, WHO, werden massive Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger als angeblich notwendige Seuchenabwehr systematisch geplant. Freiheitsrechte in Gefahr. Bedauerliche Tatsache ist, dass die Freiheitsliebe auch bei Christen oft nicht so beliebt ist und oft durch Angst erstickt wird. Die Freiheit wird nicht selten der Sicherheit bereitwillig geopfert. Das führt dazu, dass Christen, wie wir es in der Corona-Zeit erleben mussten, nicht gemeinsam für bestimmte Freiheitsrechte zuerst einsetzen. Im Gegenteil, Gemeinden sind durch Streit um diese Fragen gespalten und gelähmt. In manchen Gemeinden ist das bis heute spürbar, nicht aufgearbeitet. Dazu kommt noch eins in der Demokratie, unserer Demokratie heute. Wir Jesus-Nachfolger stellen leider nicht die Mehrheit in unserem Land. Wir können nicht verhindern, dass Gesetze im Bundestag mit Mehrheit beschlossen werden, auch wenn sie dem Wort Gottes widersprechen. Zum Beispiel das Gesetz über die Ehe für alle. Was tun wir dann? In solchen Fällen gilt das alte Apostelwort aus Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn wir das sagen, wird uns heute die Frage gestellt, steht für euch die Bibel über dem Grundgesetz? Die Antwort darauf heißt, schlicht und einfach, ja. Und wo liegt das Problem? Das Grundgesetz beginnt in der Präambel mit folgendem Satz. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Also, unser Grundgesetz beginnt mit dem Satz in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Selbst nach der Formulierung des Grundgesetzes steht also Gott über dem Grundgesetz. Gott gegenüber soll sich das deutsche Volk verantwortlich fühlen, haben die Väter und Mütter des Grundgesetzes formuliert. Also ist es die Aufgabe von Christen, den Menschen in unserem Land, den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat, zu bezeugen. Wir können und wir wollen nicht erzwingen, dass die Menschen an Gott glauben. Aber wir können und sollen das Evangelium vom geoffenbarten Gott allen Menschen sagen. Was aber sollen wir tun, wenn Gesetze beschlossen werden, die gegen Gottes geoffenbarten Willen sind? Antwort: Wir machen den Mund auf. Wir sagen, was nach Gottes Willen gut und gerecht ist. Wir sagen zum Beispiel öffentlich, dass Gott alle Menschen als sein Ebenbild geschaffen hat, und zwar in der Polarität von Mann und Frau. So hat er die Menschen zu seinen Geschäftsführern berufen und gesegnet. Das steht in der Schöpfungsoffenbarung 1. Mose Kapitel 1 und 2. Und Jesus hat das bestätigt, nachzulesen, Matthäus Kapitel 19, Versen 4 folgend. Unser Geschlecht wählen wir uns nicht selbst. Es wird uns von Gott gegeben, sagt die Bibel, die Schöpfungsoffenbarung. Und die Biologie lehrt uns, dass jede Körperzelle jeder Frau mit XX-Chromosomen ausgestattet ist und jede Körperzelle jedes Mannes mit XY-Chromosomen. Offenbarung Gottes und Naturwissenschaft ergänzen sich bestens. Gerade heute ist es hilfreich, Menschen darauf hinzuweisen, dass Gott ihre Identität, also wer sie im tiefsten sind, durch ihren Körper bestimmt hat. Es ist zwar heute in Mode gekommen, auf das Gefühl zu hören, egal wie der Körper ist. Eigentlich weiß aber jeder, dass Gefühle nicht von Dauer sind. Es ist darum nicht wirklich klug, Gefühle zum Fundament des Lebens zu machen. Aber jetzt wird sogar gesetzlich festgelegt bei uns in Deutschland, dass jeder Mensch einfach durch einen Sprechakt beim Standesamt festlegen kann, ob er ein Mann oder eine Frau ist oder auch noch was, etwas anderes. In einer freien Gesellschaft hat jeder das Recht, sich zu fühlen, wie er will. Aber warum sollen wir nicht auch das Recht haben, zu sagen und zu begründen, wenn wir das problematisch finden? Oder nehmen wir das Beispiel der Ehe. Der Bundestag hat 2017 beschlossen, bürgerliche Gesetzbuch, Paragraph 1353, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Nach der Bibel aber ist die Ehe die lebenslange Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Sex außerhalb der Ehe, egal ob hetero oder homosexuell, bezeichnet die Bibel als Sünde. Der Bundestag hat allerdings zugleich mit der Änderung des Eheverständnisses beschlossen, Zitat, die Rechte der Kirchen und Religionsgemeinschaften bleiben von dieser gesetzlichen Neuregelung unberührt. Damit hält sich der Deutsche Bundestag an das Grundrecht der Religionsfreiheit. Peinlich allerdings, dass die evangelischen Kirchen sich den staatlichen Vorgaben gebeugt haben, obwohl der Staat ausdrücklich erklärt, dass die Freiheit der Kirchen nicht beschränkt ist. Der Staat zwingt die Kirchen nicht, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Von Christengemeinden darf man erwarten, dass sie nach dem Maßstab des Wortes Gottes und aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Sie sollen nicht nur die Gebote Gottes hochhalten, sondern sollen auch beweisen, dass sie aus der Liebe Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Ehen sollen in der Gemeinde gestützt und gestärkt werden. Genauso sollen Singles, die nach dem Wort Gottes sexuell enthaltsam leben, Offenheit, Vertrautheit, persönliche Nähe in den Gemeinden erleben. Das sind große Aufgaben für uns als Christen in unseren Gemeinden. Aber es ist ja nicht neu, dass Christen in einer nichtchristlichen Mehrheitsgesellschaft leben. Im ersten Jahrhundert hat die Mehrheitsgesellschaft im Römischen Reich weder das Eheverständnis noch die Sexualethik der Christen geteilt. Und in vielen Ländern der Welt ist die Polygamie heute geltendes Recht. Trotzdem leben die Christen die Ein-Ehe nach Gottes Wort. Ich möchte eine Empfehlung zum Schluss geben. Woke-Ideologen gewinnen über staatlich finanzierte Organisationen und mehr auch über staatliche Institutionen Einfluss und Macht. Auch große Firmen folgen dem Trend. Yascha Monk nennt das den kurzen Marsch durch die Institutionen, den die Woke-Ideologie schon angetreten ist. Nicht nur einen langen Marsch durch die Institutionen, der ging nämlich in den letzten Jahren blitzschnell. Yascha Monk sagt in den USA, innerhalb von 10 Jahren hat sich das Klima rabiat verändert. Ein kurzer Marsch durch die Institutionen an die Machtschaltzentralen, in den Firmen, in den nichtstaatlichen Organisationen und natürlich dann auch im Staat selber. Ich empfehle in dieser Lage, dass wir in den evangelischen Kirchen neu über die theologische Erklärung von Barmen nachdenken. Dieses Bekenntnis wurde 1934 von der Synode der Bekennenden Kirche im heutigen Wuppertal Barmen als Widerspruch gegen die deutsch-christliche Irrlehre der damaligen Reichskirche formuliert. Ich lese immer mal wieder mein Ordinationsgelübde, das ich als evangelischer Pfarrer vor 57 Jahren abgelegt habe. Das ist üblich, dass wir als Pfarrer ein Ordinationsgelübde ablegen. Das Gleiche ist in allen evangelischen Kirchen bis auf ganz wenige Abweichungen. Da steht unter anderem drin: Dabei sollst du ernstlich beachten, dass es dem evangelischen Prediger nicht zusteht, eine andere Lehre zu verkünden und auszubreiten, als die, welche gegründet ist in Gottes lauterem und klarem Wort, wie es verfasst ist in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments, unserer alleinigen Glaubensnorm, und wie es bezeugt ist in den drei altkirchlichen Glaubensbekenntnissen, dem apostolischen, dem nizänischen und dem athanasianischen, und in den reformatorischen Bekenntnisschriften unserer Kirche. Und jetzt kommt's, worauf ich hinaus will. Und wie es als Wegweisung für die angefochtene Kirche aufs Neue bekannt worden ist in der theologischen Erklärung der Bekenntnissynode von Barmen. Das habe ich also in meinem Ordinationsgelübde versprochen. Dem Wort Ja, so wahr mir Gott helfe. Nun muss ich sagen, die Berufung auf die Barmer Erklärung kommt heute nicht immer gut an. Wer erklärt, sie sei auch heute aktuell, dem wird gern von Kirchenleitungen vorgeworfen, dass er die heutige Lage unangemessen dramatisiere, indem er sie mit der Lage in der schrecklichen Nazi-Diktatur vergleiche. Also wenn das Argument gilt, dann wird damit die Barmer Erklärung, die in den meisten evangelischen Kirchen zur Grundordnung, kirchlichen Grundordnung gehört und das wie in meinem Fall als rheinischem Pfarrer sogar im Ordinationsgelübde aufgeführt wird, dann wird die Barmer Erklärung zu einem Museumsstück aus schrecklichen Zeiten gemacht. Man hat mich aber in meiner Ordination zum Predigtamt auch auf die Barmer Erklärung verpflichtet, weil dieses Bekenntnis wohl auch für meinen Dienst in dieser Zeit wichtig werden könnte. Und so lese ich sie auch heute. Die Barmer Erklärung umfasst 6 Thesen. Die kann ich Ihnen nicht alle lesen und behandeln. Es ist wert. Suchen Sie die Quelle. Und ich nehme die 5. These. Die Thesen bestehen immer aus 3 Teilen. Ein Bibelwort wird vorab gestellt und dann kommt ein Bekenntnis, positiv, was wir bekennen. Und dann kommt ein Abschnitt, wir verwerfen die falsche Lehre. Ich lese Ihnen jetzt die These 5. Bibelwort, fürchtet Gott, ehrt den König. 1. Petrus 2, Vers 17. Jetzt kommt das Bekenntnis. Die Schrift sagt uns, also die Schrift bezieht sich auf die Bibel, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttliche Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten. Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Und jetzt kommt die Verwerfung. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Soweit der Wortlaut von These 5. Die staatliche Ordnung wird einerseits dankbar als eine von Gott angeordnete Wohltat anerkannt, wenn der Staat, Zitat, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichem Vermögen unter Androhung und Ausübung von Gewalt und Recht für Recht und Frieden sorgt. Die Aufgabe der Kirche ist, an Gottes Reich, an Gottes Herrschaft zu erinnern, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten zu erinnern. Also noch einmal ausdrücklich, die Aufgabe der Kirche ist, die Regierenden und Regierten an die Gültigkeit des Wortes Gottes zu erinnern. Als falsche Lehre wird ausdrücklich verworfen, Zitat, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens werden. Hört, hört, jede Tendenz des Staates, sich zur höchsten Autorität über menschliches Leben zu erheben, müssen Christen widerstehen. Wir müssen widersprechen, wenn der Staat die Rolle Gottes einnehmen will. Leider können sich auch in einer Demokratie solche totalitären Tendenzen einschleichen. Und eine Kirche, die sich nicht vor allem am Wort Gottes, wie es in der Bibel gegeben ist, orientiert, sondern die sich zivilreligiös als Kitt für den Zusammenhalt der Gesellschaft anbietet, wird selbst zu einem Organ des Staates. Sie verrät damit ihre Berufung. Die evangelischen Kirchen stehen heute genau in dieser Gefahr. Dem müssen wir widersprechen. Die Barmer Theologische Erklärung von 1934 schließt mit den Worten, mit denen ich jetzt auch schließe. Verbum Dei manet in aeternum. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit.